Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Hallo und guten Morgen. Willkommen zu einem Gespräch mit dem Journalisten, Autor und Berater Kai Diekmann. Viele von Ihnen werden den Namen schon mal gehört haben, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Bild-Zeitung. Da war er lange Chefredakteur und vielleicht auch als Freund von Kanzler Helmut Kohl. Erstmal einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Es wurde, Herr Diekmann, und wird viel über Sie geschrieben, mal mehr oder weniger schmeichelhaft. Wie würde denn Kai Diekmann charakterisieren?
Also wenn ich manchmal in der Vergangenheit Porträts über mich gelesen habe, dann habe ich immer gedacht, das ist eine andere Person. Das ist viel Klischee, was da auch unterwegs ist. Ich selber würde mich als neugierig, als leidenschaftlich, als Nervensäge bezeichnen. Meine Familie sagt, ich bin ein Messi. Ich selber würde sagen, ich bin ein manischer, ein akribischer Sammler. Aber man ist ja immer meistens ganz schlecht darin, sich selber zu beschreiben. Das überlasse ich dann doch lieber anderen.
Was für Eigenschaften braucht man denn als Chefredakteur der Bild-Zeitung? Ich weiß nicht, ob das, was Sie bisher aufgezählt haben, Sie schon dafür qualifiziert hätte.
Also auf jeden Fall die Leidenschaft und die Neugier und eine gewisse Besessenheit. Sie brauchen natürlich auch eine Resilienz, sie brauchen eine Robustheit, sie müssen den Drang spüren, führen zu wollen, sie müssen den Drang spüren, Dinge realisieren zu wollen. Das heißt, es ist schon, geht auch ein bisschen darum, Alpha-Männchen zu sein, Alpha-Weibchen zu sein und schon das Gefühl zu haben, ich will hier was Besonderes machen.
Also so ein bisschen Machtverliebtheit gehört schon auch dazu? Eitelkeit vielleicht auch?
Eitelkeit unbedingt. Unbedingt. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre nicht eitel. Machtverliebtheit in dem Sinne, wenn es ums Machen geht, dann ja. Also das ist etwas, was auf jeden Fall gefordert ist, wenn Sie Chefredakteur einer solchen Tageszeitung sind, dann müssen Sie jeden Tag machen.
Gesprächsgast bei Deutschlandfunk Kultur ist Kai Diekmann. Niemand war je so lange Chef der Bild-Zeitung wie Sie, 16 Jahre lang. Über diese Zeit hat unser Gast ein Buch geschrieben, das gerade erschienen, mit dem nicht wenig selbstbewussten Titel Ich war Bild. Auf gut 500 Seiten beschreibt er den Chefredakteurs Alltag, Begegnungen mit diversen mächtigen Menschen, Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ich habe mich gefragt, wo fange ich eigentlich an, Herr Diekmann, das ist so viel, und dachte vielleicht beim Anfang. Und da drängt sich die Frage auf, Ihr Haushalt war nicht unbedingt ein Bild-Zeitungslesender, wo Sie herkamen. Wie kommt dann so jemand zur Bild-Zeitung?
Also tatsächlich glaube ich, habe nicht ich den Journalismus gefunden, sondern der Journalismus hat am Ende mich gefunden. Das ist richtig, ich komme aus Bielefeld, mein Vater war dort Rechtsanwalt. Und bei uns zu Hause wurde das Westfalenblatt gelesen und die Bild-Zeitung war tabu und meine Mutter war auch not amused, wenn mein Vater im Dänemark-Urlaub die Bild-Zeitung mit nach Hause brachte. Und so war mein erster Kontakt eigentlich erst bei der Bundeswehr. Ich habe mich aber schon vorher politisch engagiert. Ich bin politisch sozialisiert worden in den 80ern. Das war ja eine hochpolitische Zeit mit dem...
Oh ja, Nachrüstungsdebatte.
Die Nachrüstungsdebatte, Doppelbeschluss, neue Atomraketen, die nach Deutschland sollten. Und ich hatte immer das Bedürfnis, gegen den Strom zu schwimmen. Also während viele meiner Altersgenossen sich damals entschieden, den Wehrdienst zu verweigern, fand ich es notwendig, mich auch gleich als Zeitsoldat zu verpflichten.
Oh, Sie wollten Soldat werden?
Ich dachte,
nicht wirklich?
Ich wollte ein politisches Zeichen setzen. Und deswegen fand ich diese Verpflichtung...
Weil die anderen eher verweigert haben.
Richtig, genau. Und deswegen wurde ich dann auch Zeitsoldat, kam zur Panzerartillerie und gestehe, dass die Panzerartillerie und ich, wir waren ein großes Missverständnis. Also von 12 Wochenenden in der Grundausbildung habe ich gefühlt 10 aus disziplinaren Gründen in der Kaserne verbringen müssen, bis mich dann ein verständiger Oberstleutnant darüber informierte, dass es so etwas gibt wie die Pressestelle der Bundeswehr.
Sind Sie über die Bundeswehr zum Journalismus gekommen?
Das ist so. Das ist tatsächlich so. Ich war dann in der Pressestelle und habe dort mitgearbeitet an den Truppenzeitschriften Heer, Luftwaffe, Marine und Bundeswehr aktuell. Und darüber ist dann der Axel Springer Verlag auf mich aufmerksam geworden, weil die Geschichten, Artikel von mir gesehen hatten und mir dann ein Praktikum angeboten haben. Und ich hatte gar keinen Urlaub mehr, aber die Bundeswehr war so großzügig, mich für 2 Wochen regelrecht zur Bild-Zeitung abzukommandieren, zwecks Verbesserung der gegenseitigen Pressekontakte. Und das war dann tatsächlich mein erster Kontakt zu Bild.
Aber es gab dann nochmal einen Zwischenschritt. Sie haben ja durchaus versucht zu studieren. Das hat aber auch nicht so ganz reibungslos funktioniert.
Das ist höflich, wie Sie das ausdrücken, Frau Riedel. Also ich habe mich immatrikuliert an der Westfälischen Wilhelms-Universität für Geschichte, Germanistik, Politik. Und ich besitze noch heute einen Studentenausweis, einen Universitätsausweis, in dem mir bescheinigt wird, dass ich niemals negativ aufgefallen bin. Das konnte ich auch gar nicht, weil ich niemals da gewesen bin.
Aber in der Burschenschaft waren Sie, oder war das auch nur irgendwie so Zettelchen, wo drauf stand, ich gehöre dazu?
Tatsächlich in Münster, wo ich seinerzeit war, gibt es ja viele Burschenschaften. Und mein Vater war Burschenschafter in der Frankonia Münster. Und deswegen habe ich mich damals auch dafür interessiert und bin ein sogenannter Militärfuchs geworden. Das ist der Status, bevor man studiert. Aber habe dann ja, wie gesagt, das Studium nicht nur nicht aufgenommen, sondern mich dann auch exmatrikuliert und bin dann an der Stelle aus der Verbindung auch ehrenvoll wieder ausgeschieden.
Sie haben auch keinen Schmiss, also es war keine schlagende Verbindung?
Das war natürlich eine schlagende Verbindung, aber bei der Bundeswehr hätte das Pauken, also das studentische Fechten, als Körperverletzung gegolten, deswegen durfte ich das nicht.
So, dann Chefredakteur über diverseste Stadien und Stufen, die können wir jetzt nicht hier alle diskutieren, bei Bild. Dieser Titel Ihres Buches, Ich war Bild, der verwundert insofern ein bisschen, weil das doch kein Ein-Mann-Betrieb war. Oder war das wirklich so, was bei Bild geschieht oder nicht geschieht, das entscheidet der Chefredakteur?
Am Ende entscheidet der Chefredakteur. Natürlich ist Bild kein Ein-Mann-Betrieb, sondern Bild ist ein großartiges Team von, ich glaube, zu meiner Zeit 850 Redakteuren, die großartige Geschichten ausbuddeln, die sehr intensiv zusammenarbeiten. Aber der Chefredakteur ist am Ende derjenige, der sein Gesicht hinhält, der die Verantwortung trägt, der die letztendliche Entscheidung treffen muss, machen wir die Schlagzeile so oder machen wir sie so. Und das spielt natürlich bei einem Medium, was so viele Menschen erreicht, Millionen Menschen. Die Bild-Zeitung oder die Marke Bild ist die größte Medienmarke in Deutschland, ist die größte Medienmarke in Europa. Deswegen hat der Chefredakteur eine besondere Verantwortung und natürlich auch eine besondere Sichtbarkeit nach außen.
Und der Verlagschef, momentan ist es Matthias Döpfner bei Springer, der redet, der sollte da nicht reinreden, ist schon klar. Tut er auch nie?
Ich habe das in meiner Zeit nicht erlebt. In dem Buch sind ja auch viele SMSen von Matthias Döpfner nachzulesen. Aber wenn man das nachliest, dann stellt man fest, dass wir häufig sehr unterschiedlicher Meinung gewesen sind. Und das ist auch überhaupt gar kein Geheimnis, dass wir ganz viele, in ganz vielen auch politischen Fragen, diametral anderer Meinung gewesen sind. Wir haben das aber meistens sehr transparent ausgetragen. Also auf Chefredakteurskonferenzen oder Führungstagungen ist es häufig zu wirklich auch lautstarken Auseinandersetzung zwischen mir und Matthias Döpfner gekommen. Und insofern hat mich jetzt auch seine Aussage in der Zeit wenig überrascht.
Sie waren 16 Jahre lang, wie gesagt, Chef von Bild. Bild-Zeitung ist eine Boulevardzeitung.
Ja, natürlich.
Sie ist eine auflagenstarke Zeitung. Wie haben Kolleginnen und Kollegen auf Sie reagiert? Mit so ein bisschen hochgezogenen Augenbrauen, vielleicht auch mit Abscheu und Empörung, dass ein, Sie sagen selbst, ambitionierter Journalist bei der Bild-Zeitung ist? Oder auch mit ein bisschen Neid und Bewunderung, weil Sie ja nun mal bei der auflagenstärksten Zeitung und damit einflussreichsten Zeitung in Deutschland waren?
Also sowohl als auch. Ich hatte ja war vor meiner Zeit bei Bild, war ich 2 Jahre Chefredakteur der Welt am Sonntag. Und es ist ja völlig normal, dass starke Marken im Publikum sowohl große Fans haben als auch große Gegner. Da geht es der Bild-Zeitung nicht anders als beispielsweise Bayern München oder McDonald's. Sowohl was das Publikum angeht, als auch was die Protagonisten angeht. Und selbstverständlich zieht eine Zeitung wie Bild die ja mit diesen großen Schlagzeilen erscheint und die ja auch nicht zimperlich ist, wenn es darum geht, auszuteilen und andere zu kritisieren. Selbstverständlich zieht eine solche Medienmarke auch Kritik auf sich. Aber die Journalisten bei Bild, die waren auch in anderen Häusern gesucht.
Also aber sie galten schon bei den einen oder anderen als ausgemachter Kotzbrocken. Ist ein Zitat.
Das ist ein Zitat aus der Taz. Ich habe mich natürlich auch für manches Medium wunderbar als Feindbild geeignet. Also die Taz hatte immer eine große Freude daran, sich mit mir zu beschäftigen, weil offenbar das in der Leserschaft der Taz gut angekommen ist. Da habe ich so funktioniert wie das rote Tuch auf den Stier.
Aber richtig ist doch natürlich auch, Herr Diekmann, das werden Sie wahrscheinlich zugeben müssen, dass die Bild die Macht hatte, Biografien zu zerstören. Und das teilweise auch getan hat. Also man muss nicht so weit gehen wie die verlorene Ehre der Katharina Blum. Man erinnere sich, Böllbuch, Schlöndorff-Film, wo ja eine gewisse Zeitung mit großen Buchstaben auch eine wesentliche Rolle in einer kaputten Biografie, die es dann schlussendlich wurde.
In einem Roman, wenn ich das
richtig... Einer Realität war es nicht so.
Also ich habe eine andere Realität erlebt. Selbstverständlich greifen Medien in die Biografien von Menschen ein, aber selbstverständlich tut das nicht nur Bild, sondern tun das auch andere Medien und manchmal ist es ja auch einfach nur der Lauf der Dinge. Schauen wir ganz aktuell in die Zeitung von heute, dann sehen wir, dass in der Taz der Rücktritt des Staatssekretärs von Wirtschaftsminister Habeck verkündet wird. Dessen Biografie nimmt jetzt einen anderen Verlauf, aber das ist ja nicht die Schuld der Medien, sondern das ist im Zweifelsfall seine eigene Schuld. Medien haben die Aufgabe, Fehler zu suchen. Wir sind die Fehlersucher im System. Und deshalb ist es nur konsequent und normal, dass Medien auch in die Biografien von Menschen eingreifen.
Waren Sie, Kai Diekmann, der Typ Journalist, der sich lieber, wenn er in Interviews ging, überraschen lässt oder der sich sehr, sehr gut vorbereitet, um dann natürlich auch das Gespräch so ein bisschen unter Kontrolle zu haben?
Zunächst einmal ein Bekenntnis. Ich war bis zuletzt, also die gesamten 16 Jahre, hatte ich vor jedem Interview, was ich selber geführt habe, Lampenfieber.
Ah, das verbindet uns.
Da hat sich nie was dran geändert. Auch ganz egal, ob ich einen Gesprächspartner schon mehrfach getroffen hatte, ob das nun um Angela Merkel ging oder um Wladimir Putin. Am Ende war ich immer aufgeregt, ob denn auch alles funktioniert und es so wird, wie ich mir das vorstelle. Nein, ich habe mich immer akribisch vorbereitet. Ein Ablauf der Fragen, Themen, die mir wichtig sind und natürlich auch vorher überlegt, was erwarte ich eigentlich von meinem Gesprächspartner, was muss er erzählen, damit es eine Nachricht gibt, damit es ein spannendes Gespräch wird. Und ich habe dann vor allem eine Sache gemacht, ich habe am Ende mir meine Fragen immer handschriftlich notiert, weil da passiert das Gleiche wie früher mit dem Spickzettel in der Schule. Was man einmal aufgeschrieben hat, das hat man auch im Kopf. Und mir ging es eben darum, ein Interview auch frei führen zu können. Ich weiß ja nicht, wie mein Gesprächspartner reagiert, ob er in ein ganz anderes Themenfeld springt. Und dass ich dann trotzdem in der Lage bin zu reagieren, das geht nur, wenn Sie denjenigen vor sich haben, wissen, worüber Sie reden wollen und dann eben auch frei sind, im Kopf darüber zu reden.
Hat mal einer ein Gespräch abgebrochen?
Es gab mal eine Krise mit Silvio Berlusconi. Da hatte ich einen Dolmetscher dabei und Silvio Berlusconi hatte aber auch einen Dolmetscher dabei und dann wurde mein Dolmetscher irgendwann frech, weil er das Gefühl hatte, er sei überflüssig und sagte, er kann dann hier gehen. Es wurde auf einmal eine etwas komische Situation, aber ich habe ansonsten nie erlebt, dass ein Politiker, und ich habe ja zu 98% Politiker-Interviews geführt, ein Politiker ein Interview abgebrochen hätte. Aber wie ich ja auch im Buch schildere, habe ich immer wieder Überraschungen erlebt, mit denen ich niemals gerechnet hätte.
Was war das überraschendste Interview, wollte ich gerade fragen.
Also die überraschendsten Begegnungen waren immer mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und deswegen erzähle ich diese Geschichten ja auch im Buch, weil es mir nicht um Anekdoten geht, sondern weil sie etwas über Wladimir Putin sagen. über seine Art, Begegnungen zu inszenieren, über seine Art, den Gesprächspartner auch nicht nur zu überraschen, sondern auch im Zweifelsfall zu überrumpeln und selber dann sehr überlegen, Herr der Situation zu sein. Es gibt eine Macke von Putin. Es ist ja kein Geheimnis, dass er perfekt Deutsch spricht. Er war ja lange Zeit KGB-Agent. Er liebt auch die deutsche Sprache. Er beherrscht die deutsche Sprache so gut, dass er ironisch sein kann. Und es gibt immer eine Stelle, aber im Interview spricht er selbstverständlich Russisch. Das entspricht seinem Selbstverständnis als russischen Präsidenten. Aber es kommt immer die Stelle, immer, in jedem Interview, was ich mit ihm geführt habe, wo er den Übersetzer korrigiert. Also ich erinnere mich in unserem letzten Gespräch.
Wann war das?
Das war 2016, zwei Jahre nach der Besetzung der Krim. Fragten wir ihn, warum er denn in Syrien zivile Krankenhäuser bombardieren lasse und nicht ISIS. Und er antwortet auf Russisch. Und
also den islamischen Staat.
Richtig, genau. Er antwortet auf Russisch und der Übersetzer sagte sinngemäß, ihre Informationen sind nicht korrekt. Daraufhin unterbrach ihn Putin barsch auf Deutsch und sagte, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist eine verdammte Lüge. Aber die größte Überraschung, die ich mit ihm erlebt habe, war 2001, wenige Tage.
Also ganz zu Anfang Ihrer.
Richtig, ich war noch nicht mal ein Jahr Chefredakteur, hatte ihn aber schon mal im Kreml interviewt und war jetzt bei ihm zum Interview in Sochi am Schwarzen Meer. Und wir haben ein langes Gespräch geführt, das war im September, es war sehr warm, bei ihm im Garten seiner Datscha, 2 Stunden. Und am Ende dieses Gespräches fragte er mich dann völlig überraschend auf Deutsch, ob ich noch Lust hätte, mit ihm Jetski und Schwimmen zu gehen im Schwarzen Meer. Und ich habe gesagt, Herr Präsident, wenn ich üblicherweise zu solchen Interviews gehe, habe ich keine Badehose dabei. Und er sagte, das macht überhaupt nichts, Sie können eine von mir haben. Und
Und dann schreiben Sie in dem Buch, das fand ich wirklich amüsant, dass er plötzlich splitternackt vor Ihnen stand. Es gibt nicht so viele Deutsche, glaube ich, die Wladimir Putin nackt gesehen haben.
Richtig, wir standen dann in einem Badezelt am Strand und da lagen zwei Badehosen der Marke Speedo, diese sozialistischen, schwierigen Modelle. Und wir standen dann, haben uns beide ausgezogen und sind dann über den Strand gegangen. Der Strand ist am Schwarzen Meer kein weißer Sandstrand, sondern das sind spitze, harte Steine. Ich bin da drüber getrippelt und habe immer das Gesicht verzogen und er ging da eisenhart drüber. Auch dort geht es natürlich bei Wladimir Putin immer darum, auch irgendwie so ein Männlichkeitskult zu zelebrieren und sie vor allem in Situationen zu bringen, mit denen sie nicht rechnen. Und das hat er, das ist ja ein Muster bei ihm und das hat ja auch Angela Merkel leidvoll erfahren müssen. Diese berühmte Pressekonferenz 2008, als sie mit Putin dort bereits vor den Kameras der Weltpresse sitzt und auf einmal Putin seinen Labrador in den Raum lässt und der Labrador seine Schnauze auf das Knie von Angela Merkel legt und sie sehen, wie ihre Gesichtszüge einführen. Sie hasst nicht Hunde, sie hat Angst vor Hunden. Und natürlich ging es Putin darum, sie vorzuführen, sie zu testen, sie im Zweifelsfall auch zu demütigen.
Würden Sie denn sagen, wenn Sie ihn öfter gesehen haben, zwischen 2001 und 2016 offenbar das letzte Mal, dass sich der Mann verändert hat oder dass er aufgehört hat, anderen etwas vorzumachen? Also war er mal, na lupenrein sicher nie, aber schon ein überzeugterer Demokrat?
Also wenn heute alle immer davon oder viele sagen, wir haben schon immer gewusst, dass das ein Kriegsverbrecher ist und ein zynischer Mörder, dann bezweifle ich das. Und ich kann mir selber nicht erklären, was genau passiert ist und ob wir nicht genug hingeschaut haben. Also diese Episode mit dem Badengehen, die habe ich früher mit einer gewissen Leichtigkeit erzählt. Heute fällt mir es natürlich schwer. Ich selber neige dazu, zu glauben, dass es zwei Putins gibt. Es gibt den Putin 1 bis 2007, der wirklich geglaubt hat, dass es der Westen ernst meint mit einer Partnerschaft auf Augenhöhe, das gemeinsame europäische Haus, Teilhabe an politischen Entscheidungen, Teilhabe am Wohlstand und der dann möglicherweise aus seiner Perspektive sich getäuscht gefühlt hat und auch enttäuscht war, dass es natürlich dieses anhaltende westliche Interesse an Russland nicht gab. Spätestens mit den Anschlägen von 9/11 hat sich ja der Westen auf ein ganz anderes Thema konzentriert, auf einen ganz anderen Gegner und Russland wurde ein Stück weit langweilig. Ich werde nicht vergessen, als Putin 2001 im Deutschen Bundestag gesprochen hat.
Ja, ich habe es auch noch am Ohr.
In deutscher Sprache.
So sympathisch.
Da haben etliche Abgeordnete Tränen vergossen, so gerührt waren sie. Mhm. Und deswegen zu behaupten, man habe schon immer gewusst, was für ein Zyniker ist, das glaube ich nicht. Er hat sich verändert und er hat offenbar irgendwann begriffen, dass er sich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Landkarte zurückbomben muss, um ernst genommen zu werden. Und das hat sich leider bewahrheitet. Heute ist er ein furchtbarer, schrecklicher Kriegsverbrecher.
Jenseits der Situation mit der Speedo-Badehose, was war in Ihrem journalistischen Dasein als Bild-Chefredakteur der peinlichste Moment, an den Sie sich erinnern?
Das ist schwierig zu sagen.
Weil es so viele gab?
Nein, aber wenn Sie 16 Jahre an der Spitze von Bild stehen, dann erleben Sie so unglaublich viel, das reicht für drei Leben. Und es gibt natürlich immer wieder Schlagzeilen, die sich nach zwei, drei Tagen in der Beurteilung als nicht korrekt herausstellen. Das ist ja unser Schicksal als Journalisten, dass wir für den Tag arbeiten, dass wir...
Naja, nicht korrekt ist natürlich etwas...
In der Beurteilung, in der Bewertung. Es geht nur um die Bewertung, es geht nicht um die Fakten. Wenn Sie so große Schlagzeilen machen, die so sichtbar sind, dann müssen die Fakten stimmen. Aber es geht manchmal darum, wie bewertet man einen Vorgang? Wie beurteilt man dort, wie etwas passiert ist? Also, ich sag's mal ganz harmlos, wenn es um ein Fußballspiel geht, der Nationalmannschaft. Hat da einer versagt oder hat da einer nicht versagt? Da geht es nicht um Fakten, sondern wie sehe ich etwas? Und da sind sie darauf angewiesen, dass sie das aus dem Tag heraus beurteilen. Und da machen sie mitunter Fehler, weil uns halt die Gnade des zeitlichen Abstands wie einem Historiker fehlt.
Unser Gast, der Journalist und Ex-Bild-Chef-Redakteur Kai Diekmann, hat ein Buch geschrieben, wir hatten es schon davon, war 16 Jahre lang Chefredakteur. Ich habe das Buch natürlich gelesen vor unserem Gespräch, ganz klar. Und ich habe mich gefragt, aus vielerlei Gründen, ob Sie dieses Projekt schon 30 Jahre lang im Kopf hatten. Also was da über die Umstände von Interviews, die Sie geführt haben, über den Wortlaut zu lesen ist, über die Briefe, die Sie Menschen vorher, hinterher oder weil Sie mal Mittagessen mit Angela Merkel vergessen haben, geschrieben haben. Das sieht so aus, als ob das alles gesammelt wurde. Und dann gibt es da auch noch die Fotos dazu. Sie hatten selber eben gesagt, Sie sind ein bisschen eitel und natürlich sind Sie auf jedem Foto mit den großen Mächtigen mit drauf. War das schon lange im Kopf, so ein Buch?
Nicht das Buch, aber ich habe ja zu Anfang auch erwähnt, meine Sammelleidenschaft. Meine Familie spricht von mir als einem manischen Messi. Ich sage, ich bin ein akribischer Sammler. Als Kind habe ich Briefmarken und Steine gesammelt und irgendwann kam halt dieser Hang, Dokumente zu sammeln, Tagebuchnotizen zu machen. Und dann kommt natürlich auch dazu, wenn Sie als 17-Jähriger Helmut Kohl interviewen, dann ist das etwas, was
wie
automatisch...
Jetzt als 17-Jähriger?
Ja, als Schülerzeitungsredakteur. Als Schülerzeitungsredakteur habe ich das erste Mal Helmut Kohl interviewt. Und das ist natürlich etwas, was sich dann auch in Ihr Hirn einbrennt. Und ich bewahre noch heute das Portemonnaie auf, was ich seinerzeit von ihm sozusagen aus seinem Fundus, aus seinem Wahlkampffundus bekommen habe. Und das waren immer Dinge, die mir etwas bedeutet haben, die mir geholfen haben, mich zu erinnern, eine Geschichte dazu zu erzählen. Und irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, das relativ systematisch zu machen, mitunter Aktennotizen zu schreiben, wenn ich etwas besonders wichtig fand, eine Begegnung besonders wichtig fand, von der ich glaubte, diesen Moment musst du festhalten, oder ausführlich Tagebuchnotizen zu machen. Ich habe in meiner Zeit als Bildchef dann auch am Jahresende tatsächlich die Kalender meiner Mitarbeiter und Assistenten eingesammelt, um eben in der Lage zu sein, dieses Jahr auch für mich zu sortieren und zu wissen, was war wichtig, was war nicht wichtig, damit ich eben im Zweifelsfall, wenn ich Geschichten erzähle, und das ist ja mein Anliegen in diesem Buch, das nicht nur meiner Erinnerung geschuldet ist, sondern ich tatsächlich auch belegen kann, wie etwas tatsächlich gewesen ist.
Helmut Kohl wurde ein Dutzfreund von Ihnen. Die Geschichte ist viel zu lang, um sie jetzt hier zu erzählen. Aber interessant fand ich einen Satz, der auch in Ihrem Buch steht, nämlich man muss auch seine Feinde pflegen. Ja. Wie bitte pflegt man Feinde?
Naja, wir haben vorhin schon ganz kurz über die Taz gesprochen und ich war ja ein Lieblingsfeind der Taz. Die Taz hat sich an mir abgearbeitet, weil ich eben funktioniert habe als Feindbild für die Taz. Und legendär ist ja, als die Taz 25 Jahre alt wurde, hat mich die Taz-Chefredakteurin gebeten, sozusagen als Chefredakteur für diesen einen Tag die Ausgabe zu übernehmen. Sie würden ihre Lieblingsfeinde einladen, diese Ausgabe zu gestalten. Dazu gehörte noch Rudolf Scharping, dazu gehörte der damalige RTL-Chef Hans Mahr und meine Wenigkeit als Chefredakteur. Und das fand ich natürlich eine Riesenchance. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich da wirklich akribisch drauf vorbereitet und habe seinerzeit Helmut Kohl überredet, ein Interview für die Taz zu machen, ein Interview für der Taz ein Interview zu geben, was er bisher nie gemacht hatte, immer abgelehnt hatte. Und wir haben dann ein Interview geführt, 25 Jahre Taz, über linke Irrtümer, linke Fehler, linke Idioten. Er hat Riesenspaß dran gehabt und die Schlagzeile war dann 25 Jahre Taz, zum Geburtstag gibt's Kohl. Bis heute die meistverkaufte Taz-Ausgabe aller Zeiten. Und das war meine späte Rache
das
für all die Gemeinheiten, die mir die Taz
steht.
Zuvor
angetan
hat.
Aber ich meine, Sie haben natürlich
in
diese Ausgabe auch alles reinlegen können. Wenn man das täglich machen muss, wäre es ein bisschen schwieriger geworden.
Richtig, also ich bin wirklich jedem auf den Senkel gegeben. Es musste Frank Schirmacher musste schreiben, Joachim Fest musste schreiben. Es gab niemanden, der mir entkommen wäre, der nicht für diese Ausgabe hätte beitragen müssen.
Sie waren, haben Sie eben gesagt, so eine Art Lieblingsfeind für die Taz, aber es war ja auch umgekehrt. Also da gab es ja auch so eine Art Hassliebe.
Ja, ich bin ja, tief in meinem Herzen bin ich wahrscheinlich ein großer Bewunderer der Taz. Und ich habe immer zu meiner aktiven Zeit gesagt, eigentlich gibt es in Deutschland nur zwei Boulevardzeitungen. Eine ganz große und eine ganz kleine. Die ganz große, das ist die Bild-Zeitung und die ganz kleine, das ist die Taz. Nun lagen wir auch noch einen Steinwurf weit voneinander entfernt in der damaligen Kochstraße, der heutigen Rudi-Dutschke-Straße. Aber selbst in den Schlagzeilen waren wir uns in der Kreativität, finde ich, manchmal sehr, sehr, sehr ähnlich. Also unsere berühmte Schlagzeile zur Wahl Josef Ratzingers zum Papst: Wir sind Papst, die Taz machte, oh Gott. Oder als Angela Merkel als erste Frau ins Amt des Bundeskanzlers gewählt wurde, Bundeskanzlerin wurde, die erste deutsche Bundeskanzlerin, lautete unsere Schlagzeile: Miss Germany. Und die Taz machte: Es ist ein Mädchen. Es gibt eine Schlagzeile, auf die bin ich wirklich neidisch, wirklich neidisch. Da haben wir nichts entgegenzusetzen. Das war, als der BER mal wieder die Veröffnung verschieben musste, also die Eröffnung hier des Flughafens in Berlin. Und die Schlagzeile in der Taz lautete: Berlin kriegt keinen hoch. Unerreicht.
Da sind wir schon gleich beim Thema unter der Gürtellinie, nämlich diese Hassliebe, weiß nicht, ob es nun mehr Hass oder mehr Liebe war, die ging ja buchstäblich unter die Gürtellinie. Zwischen Ihnen und der Taz, meine ich.
Ja, ja. Also ich würde sagen, da steht es 1:1. Ich habe einen riesen Fehler gemacht, als die Taz mir in einer Satire eine verunglückte Penisoperation andichtete und ich so doof war, dies vor Gericht zu tragen. Mit dem Ergebnis, dass am Ende die Gerichtsdiener weitere Bänke in den Gerichtssaal schaffen mussten, damit auch wirklich alle Medienredakteure Deutschlands dort Platz hatten. Und die hatten an dieser Verhandlung viel, viel, viel Spaß. Da habe ich eine Menge gelernt. Das war gleich zu Anfang meiner Amtszeit als Bild-Chefredakteur. Später kam dann auch meine Rache, als nämlich die Taz den Künstler Peter Lenk beauftragt hat, eine Nacktskulptur von mir am Gebäude der Taz anzubringen. Peter Lenk hat das ja mit vielen anderen schon gemacht.
Mit einem Angela riesigen Merkel. Geschlechtsorgan, muss man dazu sagen.
Mit einem riesigen Geschlechtsorgan,
mehrere Stockwerke
über 5
hoch.
Stockwerke hinweg. Und die Taz wahrscheinlich gehofft hat, ich würde mich wieder juristisch wehren wollen, aber ich mich fortan nur noch gefeiert habe, mich unter das Denkmal gestellt habe und gesagt habe, wer hat schon zu Lebzeiten ein Denkmal im Herzen von Berlin. Und ausgerechnet die damals neue Chefredakteurin der Taz, Ines Pohl, war in diesen Plan nicht eingeweiht und wehrte sich heftig gegen das Denkmal. Und es gab dann Sondersitzungen bei der Taz und ein Teil der Belegschaft war empört und es musste sofort weg. Und es gab einen richtigen Kulturkampf. Am Ende sah die Taz in diesem Kulturkampf nicht so gut aus und ich hatte meinen Spaß.
alle diese Menschen, denen Sie begegnet sind, Kai Diekmann, ein paar haben wir genannt, viel mehr lassen wir jetzt gerade weg. Gerhard Schröder gehört dazu, Günter Wallraff gehört dazu, ist wirklich noch eine Menge. Den wären Sie nicht begegnet, wenn Sie nicht Chefredakteur der Bild-Zeitung gewesen wären. Ist das manchmal auch ein bisschen komisches Gefühl, nicht zu wissen, redet der oder die oder das jetzt mit mir, weil ich diese Funktion habe, oder meint der den Menschen?
Also vieles ist natürlich der Funktion geschuldet und darüber muss man sich immer im Klaren und darüber muss man sich auch immer bewusst sein. Gerade auch, wenn es um Gegnerschaft geht. Also Sie erwähnten gerade Gerhard Schröder und Gerhard Schröder ist auch unter meiner Führung seinerzeit mit seiner Politik von Bild bis aufs Messer bekämpft worden und unsere Auseinandersetzungen haben eine sehr harte Form angenommen. Es gab eine Strafanzeige der SPD gegen mich. Gerhard Schröder hat seinerzeit erklärt, er gibt Bild keine Interviews mehr und unsere Korrespondenten würden nicht mehr auf Reisen mitgenommen. Das war schon eine Form, die sehr, sehr, sehr heftig war. Aber ich glaube, die war unseren jeweiligen Rollen geschuldet. Also er der Bundeskanzler einer rot-grünen Bundesregierung und ich der Chefredakteur einer politisch eher konservativen Massenzeitung.
Das haben Sie aber jetzt nett gesagt mit eher konservativ.
Ja, so würde ich das formulieren. Wann immer ich ihn als Menschen in der Zeit getroffen oder kennengelernt habe, hat er mich zutiefst beeindruckt. Also es gibt diese eine Sache, die ich ihm niemals vergessen werde. Als Mensch, Gerhard Schröder, als einer meiner Vorgänger starb, Peter Böhnisch, hat er sich sofort bereit erklärt, an seinem Grab zu sprechen. Und darüber hinaus, Peter Böhnisch hinterließ zwei Waisen, zwei ganz junge Mädchen, er mir vermittelt hat, dass er bereit wäre, wenn wir nicht wüssten, was mit den Kindern wird, diese Kinder zu übernehmen. Zu nehmen und für sie zu sorgen. Es kam nicht dazu, aber er hätte es jederzeit gemacht. Und das zeigt mir, dass es am Ende immer um die Funktion geht und nicht um das, was einen menschlich trennt. Ganz wichtig ist auch, es geht immer um eine Gegnerschaft und nicht um eine Feindschaft.
Feindschaft. Sie sind nach 30 Jahren weg vom Springer Verlag. Im Buch finde ich irgendwo dieses schöne Zitat, ich war ein Junkie. Und Bild war meine Droge. Haben Sie sich freiwillig auf Cold Turkey, auf den Entzug gesetzt? Warum sind Sie weg nach all den Jahrzehnten?
Weil ich die Chance hatte, eine Auszeit zu nehmen im Silicon Valley und auf einmal ein Gefühl dafür bekommen habe, dass zwar dieses gesamte Adrenalin von morgens bis abends, dass das mich ins Laufen gebracht hat, dass mich das schnell gemacht hat, dass das irrsinnig Energie gegeben hat, dass das wahnsinnig befriedigend war, aber dass es da noch einen Teil gab, der mir fehlte. Das hatte ganz viel zu tun, übrigens mit dem Zeitunterschied von 9 Stunden, dass ich im eigenen Auto fuhr und auf einmal das Gefühl hatte, du kannst gleich zu Starbucks gehen und keiner weiß, wo du bist, keiner interessiert sich dafür und irgendwie ist dein Tag frei. Und da wusste ich, ich möchte noch mal was anderes machen. Ich möchte noch mal was ausprobieren. Mir geht es wahnsinnig gut in dem Job des Chefredakteurs, aber es gibt da auch etwas, was mir fehlt.
Obwohl Sie den Job ja dann noch diverse Jährchen nach dieser Erkenntnis gemacht haben.
Ich habe aber den Job etwas anders gemacht. Also ich habe mich dann sehr früh mit Matthias Döpfner zusammengesetzt. Also zunächst einmal habe ich die Digitalisierung vom Bild vorangetrieben, ein ganzes Jahr. Dann hat mich Matthias Döpfner nach Südkorea geschickt, weil ich ihm gesagt habe, ich muss was anderes machen. Ich habe das gleiche Team, was ich im Silicon Valley hatte, dann nach Seoul verfrachtet. Und wir haben dort an einer Nachrichten-App gesessen. Ich war dann so doof, mich auf das Thema Herausgeber einzulassen. Das ist ganz lang. Da dürfen sie sich zwar um Geschäftsmodelle kümmern, aber haben mit Journalismus nichts mehr zu tun. Das war die dümmste Idee überhaupt. Und dann habe ich gedacht, ich will noch mal etwas anderes machen. Und dann reichte irgendwann die Dröhnung auch. Und das Letzte, was dann ja noch meinen Weg gekreuzt hat, war dieses Interview mit Donald Trump. Und das war dann so viel Adrenalin und so viel Dröhnung, das reichte dann, um tatsächlich sagen zu können, mehr geht nicht.
Zählt das zur Sammlung der schrägsten Interviews, die Sie gemacht haben?
Mit Sicherheit, vor allem in der Anbahnung, weil es gab nichts außer einer SMS, die mich in den Tagen des Abschieds erreichte. Deswegen habe ich nochmal um 4 Wochen verlängert. We've got President Trump for you, kommenden Freitag, 12:30 Uhr im Trump Tower. Mehr nicht. mehr nicht. Und ich habe bis zum Schluss nicht geglaubt, dass es wirklich stattfindet.
Keine Vorabsprachen, wir
keine
reden nur über dies und das.
Vorabsprachen, gar nichts, keine Fragen, keine Rückfragen. Am Morgen des Interviews in meinem Hotel klingelte das Hoteltelefon, die Landline. Und dachte ich, okay, jetzt ruft sich irgendjemand an, war alles nur ein Scherz. Nö, es war der Secret Service. Das Einzige, was die brauchten, waren die Nummern unserer Pässe, damit wir an den Vorkontrollen durchkamen. Und das war dann wirklich ein extrem ungewöhnliches Interview. Wir sind da hochgefahren. Die Sekretärin sagte, er wartete schon auf sie. Und dann sitzt er da in diesem völlig zugemüllten Raum, also wo kein Zentimeter mehr frei auf dem Schreibtisch war und fiel gleich über mich her. Was macht Angela Merkel da für einen Unsinn? Und hört überhaupt nicht auf zu reden und hört überhaupt nicht auf, Nachrichten zu produzieren. Das war dieses berühmte Interview, wo darüber klagt, dass es zu viele deutsche Autos auf amerikanischen Straßen gäbe und dass NATO obsolet sei. Also ich konnte mein Glück kaum fassen, was da in der Stunde passierte, als Journalist kaum fassen, was da in der Stunde passiert ist, indem wir uns da zum Interview im Trump Tower getroffen haben.
Heute sind Sie Berater, beraten auch Politik durchaus. Fehlt Ihnen das nicht? Dieser Kick, dieses Adrenalin, haben Sie es mal bereut, dass Sie gegangen sind?
Also man kriegt Kai Diekmann aus dem Journalismus, aber wahrscheinlich den Journalismus nicht aus Kai Diekmann. Oder zumindestens die Leidenschaft dafür, Geschichten zu erzählen, die ist geblieben. Und davon kann ich mich auch nicht frei machen. Und das ist ja auch ehrlicherweise das, was mich immer angetrieben hat und was uns ja auch als Journalisten antreibt. Wir wollen Geschichten erzählen. Und heute, wenn ich im in Potsdam durch den Park laufe oder am Strand an der Ostsee, dann sind die Kollegen von der Ostsee-Zeitung und die Kollegen von den Potsdamer Nachrichten, neuesten Nachrichten, nicht von meinen Anrufen sicher, wenn mir irgendetwas auffällt, von dem ich denke, ist eine Geschichte. Ja, ich erwarte auch täglich, dass meine Nummer geblockt wird, aber das geht mir nach wie vor so, ich kann an keiner Geschichte vorbeigehen. Die muss ich dann loswerden, die muss ich erzählen, die muss ich irgendwo unterbringen.
Und dieser Silicon Valley-Moment, von dem Sie gerade gesprochen haben, der hat Sie ja auch äußerlich sehr verändert. Also das Zurückgegelte war weg, der Bart war da und Ähnliches. Das hatte aber jetzt nicht auch ein bisschen was mit so einer persönlichen Midlife-Crisis zu tun, denn das ist ja schon ziemlich typisch, ein Mann, Ende 40, so gesagt, jetzt kann das schon alles gewesen sein, ich muss noch mal ganz was anderes machen.
Das weiß ich nicht. Also ich habe mich da nie in die tiefere Behandlung begeben, um das zu ergründen, aber das Silicon Valley, die Erfahrung von heute auf morgen, auch dort war ich ja schon 12 Jahre Chefredakteur, hatte schon sehr viel erlebt. Das war unmittelbar nach dem Rücktritt von Christian Wulff. Das war nach den Anschlägen auf unseren Auto. Dort ein so ganz anderes, ein sehr freies Leben mit der Familie, die ja mitgekommen ist, in Kalifornien zu erfahren, hat auf jeden Fall diesen Wunsch freigesetzt, bitte nochmal was anderes zu machen.
So, und jetzt gucken Sie heute auf die Bild-Zeitung und auf den Springer Verlag. Da gibt es einen Vorstandsvorsitzenden, Matthias Döpfner, der ist heftig in der Kritik. Unter anderem wegen abfälliger Bemerkungen, die er in SMS zu den Ostdeutschen gemacht haben soll. Einer ihrer Nachfolger im Amt des Chefredakteurs, der auch Stellvertreter eine Zeit lang war, Julian Reichel, ist in Bedrängnis wegen Machtmissbrauch und mutmaßlicher Verstöße gegen den Auflösungsvertrag. Was geht Kai Diekmann durch den Kopf, wenn er das lesen und hören muss?
Ich habe es im Buch so formuliert, ich hätte mir eine glücklichere Entwicklung für Bild gewünscht und ich würde mir natürlich wünschen, dass Bild mit den Schlagzeilen, die sie machen, glänzt und nicht ständig in den Schlagzeilen steht. Ansonsten, ich bin seit 6 Jahren nicht mehr bei Axel Springer. Ich habe eine explizite Meinung zu dem, was dort passiert, aber ich gönne mir heute den Luxus, diese Meinung für mich behalten zu dürfen und bin froh, nicht mehr Teil dieses Dramas zu sein.
Das hätte ich gerne noch gewusst. Letzte Frage. Hätte die Bild-Zeitung diese berühmten SMS von Matthias Döpfner mit fragwürdigem Inhalt auch veröffentlicht, wenn er sie in die Finger bekommen hätte?
Das hätte ich intensiv mit meinem Team diskutiert, so wie wir es immer getan haben. Was überwiegt hier? Der Persönlichkeitsschutz, das private Interesse oder gibt es ein öffentliches Interesse? Manchmal wird das Private ja auch politisch und dann wird es Gegenstand von Berichterstattung.
Kai Diekmann, vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns im Studio waren.
Ich bedanke mich für das Gespräch.